dienen oder gehen? Die hitzige Debatte über ein Pflichtjahr für Migranten. Ein Podcast von Macht und Strategie Direkt. Mehr exklusive Podcasts findest du auf unserer Website machtundstrategiedirekt.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Zum Inhalt. Kapitel 1. Deutschland braucht dich. Warum das Pflichtjahr plötzlich in aller Munde ist. Kapitel 2. Gerecht oder gezielt. Warum die Debatte sich vor allem um Migranten dreht. Kapitel 3. Die historische Perspektive von der Wehrpflicht zur Dienstpflicht. Was hat sich geändert? Kapitel 4. Zwang oder Chance? Die Argumente der Befürworter. Kapitel 5. Moderne Sklaverei oder Integration? Die Argumente der Gegner. Kapitel 6. Was sagen die Migranten selbst? Stimmen aus der Community. Kapitel 7. Europa schaut zu, wie andere Länder mit Pflichtdiensten umgehen. Kapitel 8. Die Kostenfrage. Wer soll das bezahlen? Kapitel 9. Alternativen zur Dienstpflicht, wie Integration auch anders gelingen könnte. Kapitel 10. Zukunftsszenarien, wie sich Deutschland mit oder ohne Dienstpflicht entwickeln könnte. Kapitel 1. Deutschland braucht dich. Warum das Pflichtjahr plötzlich in aller Munde ist. Stell dir vor, du ziehst nach Deutschland voller Hoffnung auf ein besseres Leben und kaum hast du die Sprache gelernt, den ersten Job gefunden oder dein Studium begonnen, klopft der Staat an die Tür. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Integration. Hier ist dein Zwangsdienstformular. Willkommen in der Debatte um das Pflichtjahr für Migranten. Einer Idee, die von der einen Seite als Wundermittel der Integration gefeiert wird und von der anderen als halbdemokratischer Zwangsdienst mit Migrationshintergrund. Aber warum wird gerade jetzt so leidenschaftlich über ein soziales Pflichtjahr diskutiert? Deutschland steht vor einer Menge Herausforderungen. Fachkräftemangel, eine alternde Bevölkerung, eine überlastete Verwaltung, steigende Kosten für Sozialsysteme und mittendrin die immer wiederkehrende Frage, wie man Integration am besten fördert. Die Antwort aus manchen politischen Lagern, ein Pflichtjahr für alle, aber für Migranten am liebsten zuerst. Von der Wehrpflicht zur Dienstpflicht ein Rückblick. Lange Zeit galt die Wehrpflicht als unantastbar. Jahrzehntelang wurden junge Männer einberufen, um das Vaterland zu verteidigen oder alternativ als Zivi in Altersheimen, Krankenhäusern und Kindergärten zu schuften. Doch 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, was damals als riesiger Fortschritt gefeiert wurde. Deutschland wollte modern, flexibel und freiheitsliebend sein. Heute, über ein Jahrzehnt später, scheint sich der Wind zu drehen. Plötzlich entdeckt die Politik wieder die Schönheit einer Pflichtgemeinschaft. Diesmal allerdings nicht mit militärischer, sondern mit sozialer Prägung. Und wer wäre besser geeignet für den ersten Probelauf als Menschen, die gerade frisch in Deutschland angekommen sind? Immerhin müssten sie sich ja sowieso erst einmal an die Gesellschaft gewöhnen. Warum nicht direkt in Form eines Dienstjahres? Eine Idee, die sich wie ein schlecht gewürztes Integrationsmenü liest. Eine Prise Arbeitsmarktpolitik, gewürzt mit einem Hauch von Sozialromantik und einer ordentlichen Ladung Zwang. Die zwei Gesichter der Debatte. Wie bei jedem politischen Thema gibt es auch hier zwei Lager. Die Befürworter sagen, ein Pflichtjahr fördert die Integration, baut Vorurteile ab, bringt Migranten mit Einheimischen in Kontakt und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zudem entlaste es soziale Einrichtungen, die unter Personalmangel leiden. Win-win? Oder? Die Gegner kontern. Warum sollen gerade Migranten verpflichtet werden, während andere weiterhin freiwillig entscheiden dürfen? Ist das nicht eine Art moderner Arbeitszwang für Menschen, die noch nicht mal richtig angekommen sind? Und was ist mit dem Grundgesetz, das Zwangsarbeit eigentlich verbietet? Doch egal, auf welcher Seite man steht, die Debatte hat Fahrt aufgenommen. Und das nicht ohne Grund. Viele Politiker sehen darin eine Lösung für drängende gesellschaftliche Probleme. Andere wittern eine populistische Maßnahme, die mehr Symbol als Substanz hat. Warum gerade jetzt? Die Idee eines Pflichtdienstes wabert schon lange durch den politischen Äther. Aber in Zeiten von multiplen Krisen, Ukraine-Krieg, wirtschaftliche Unsicherheiten, Flüchtlingsbewegungen, wird sie nun heiß diskutiert. Die Regierung steht unter Druck, Lösungen für gesellschaftliche Spannungen zu finden. Und eine Verpflichtung für alle klingt nach einem einfachen Hebel. Doch die eigentliche Frage bleibt, wird das Pflichtjahr tatsächlich zur besseren Integration beitragen oder eher das Gegenteil bewirken? Wird es Migranten zu gleichberechtigten Bürgern machen oder sie erst recht als Sonderfall behandeln? Und vor allem, wer kommt als nächstes dran? In Kapitel 2 tauchen wir tiefer ein. Gerecht oder gezielt? Warum die Debatte sich vor allem um Migranten dreht? Kapitel 2. Gerecht oder gezielt? Warum die Debatte sich vor allem um Migranten dreht? Es gibt Themen, die von Anfang an so brisant sind, dass man sie besser mit feuerfesten Handschuhen anfasst. Und dann gibt es Themen, bei denen sich Politiker trotzdem die Finger verbrennen, wie die Pflichtjahrdebatte. Denn eine Frage steht unausgesprochen im Raum. Warum geht es eigentlich immer zuerst um Migranten? Ein Pflichtjahr für alle? Oder doch nur für manche? Die Idee eines Pflichtjahres wird gerne als Maßnahme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt verkauft. Doch wenn man genauer hinhört, scheint es oft weniger um alle zu gehen, sondern eher um bestimmte Gruppen. Während einige fordern, dass jeder junge Mensch, ob mit oder ohne deutschen Pass, verpflichtet wird, gibt es auch Stimmen, die das Pflichtjahr vor allem als Integrationsmaßnahme für Migranten sehen. Der Grundgedanke, wer neu in Deutschland ist, soll sich erst einmal durch ein Dienstjahr verdienen. Was für viele nicht nach sozialer Teilhabe, sondern nach einer Art verlängertem Einstellungsgespräch klingt. Klingt hart, ist es auch. Denn während Einheimische weiterhin freiwillig mitmachen könnten, müssten Zugewanderte quasi durch eine soziale Bootcamp-Prüfung. Die Argumente der Pflichtjahr-Fans. Natürlich gibt es eine Reihe von Argumenten, die diese Idee unterstützen sollen. Integration durch Praxis. Wer im Altenheim hilft oder im Krankenhaus arbeitet, lernt schneller Deutsch und kommt mit der Gesellschaft in Kontakt. Sozialer Beitrag. Migranten profitieren von Sozialleistungen, also wäre es nur fair, wenn sie auch etwas zurückgeben. Gegen Parallelgesellschaften. Wer fest in ein Dienstjahr eingebunden ist, kann sich schlechter in abgeschotteten Strukturen bewegen. Aber jetzt mal ehrlich, sind das wirklich die besten Argumente? Ist Integration nicht auch ein gegenseitiger Prozess? Und warum klingt das für viele nach einer Beweislastumkehr? Zeig uns, dass du nützlich bist, dann darfst du bleiben. Die Sicht der Gegner, Arbeitszwang oder Chancengleichheit. Kritiker werfen der Idee vor, eine Art Sonderbehandlung für Migranten einzuführen, die weit entfernt von Gleichberechtigung ist. Statt Integration zu fördern, könnte das Pflichtjahr Migranten eher das Gefühl geben, immer einen Schritt mehr leisten zu müssen, um als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu gelten. Während deutsche Jugendliche wählen könnten, ob sie einen Freiwilligendienst leisten, müssten Migranten zwangsweise antreten. Klingt nach Gleichberechtigung? Eher nicht. Und dann wäre da noch das liebe Grundgesetz, das Zwangsarbeit eigentlich verbietet. Doch keine Sorge, die Politik hat eine Lösung. Einfach das Wort Pflicht nicht allzu laut aussprechen. Und schon wirkt es harmloser. Wer kommt als nächstes dran? Wenn ein Pflichtjahr für Migranten durchgesetzt wird, ist dann der nächste Schritt ein allgemeines Pflichtjahr für Langzeitarbeitslose? Für Rentner, die noch fit genug sind? Oder warum nicht für alle, die sich einfach mal nützlich machen sollen? Ist das der Einstieg in eine Gesellschaft, in der Solidarität nicht mehr freiwillig ist? In Kapitel 3 werfen wir einen Blick in die Vergangenheit, von der Wehrpflicht zur Dienstpflicht, die Wiederauferstehung des Zwangsdienstes. Kapitel 3. Von der Wehrpflicht zur Dienstpflicht, die Wiederauferstehung des Zwangsdienstes. Zwangsdienst, das klingt nach preußischem Drill, nach gedrillten Rekruten, die mit mürrischen Gesichtern Gewehr bei Fuß stehen. Doch anstelle von Kasernenhöfen und schreienden Feldwebeln gibt es jetzt Altenheime und überarbeitete Sozialarbeiter, die dringend Unterstützung brauchen. Und schwupps, das Pflichtjahr ist wieder auf dem Tisch. Von der Bundeswehr ins Pflegeheim. Eine sanfte Revolution? Früher war es die Wehrpflicht. Wer nicht als Soldat dienen wollte, durfte sich in sozialen Einrichtungen nützlich machen. 2011 ausgesetzt, galt sie als überholt. Doch jetzt kramt die Politik die Idee wieder aus der Mottenkiste. Nur mit einem neuen Anstrich. Statt Marschstiefeln gibt's Pflegekittel. Statt Schützengraben einen Platz am Krankenbett. Klingt humaner? Vielleicht. Aber es bleibt ein Zwang. Schöne neue Pflichtwelt. Die Befürworter betonen, dass der neue Pflichtdienst Menschen zusammenbringen soll. Junge Leute sollen Verantwortung lernen, Migranten sich besser integrieren. Aber ist Zwang wirklich der beste Weg, um Menschen zu motivieren? Wenn Pflicht das neue Ehrenamt ist, warum dann nicht gleich einen freiwilligen Zwangsdienst für alle einführen? Oder noch besser, eine wahlweise Verpflichtung? Klingt absurd? Ist es auch. Ein Testlauf für mehr? Und mal ehrlich, wenn das Pflichtjahr für Migranten erstmal läuft, wie lange dauert es, bis die Idee auf andere Gruppen ausgeweitet wird? Erst Migranten, dann Langzeitarbeitslose, dann Schulabbrecher? Ist das der erste Schritt in eine neue Gesellschaft, in der jeder seinen solidarischen Beitrag leisten muss, ob er will oder nicht? In Kapitel 4 schauen wir uns die knallharte Realität an. Integration oder Ausbeutung? Wer profitiert wirklich vom Pflichtjahr? Kapitel 4. Integration oder Ausbeutung? Wer profitiert wirklich vom Pflichtjahr? Und die Idee klingt erstmal nobel. Migranten leisten ein Pflichtjahr, lernen dabei die deutsche Sprache, arbeiten für die Gesellschaft und schwupps, schon sind sie bestens integriert. Klingt fast wie ein Werbeclip des Bundesministeriums für Migration, aber Moment mal, wer profitiert hier eigentlich wirklich? Der Staat als großer Gewinner. Zunächst einmal wäre da der Staat. Ein Pflichtjahr bedeutet eine Menge günstige Arbeitskräfte, Pflegeheime, Kitas, soziale Einrichtungen. Überall fehlen Hände. Und was wäre günstiger, als Migranten in einen verpflichtenden Dienst zu schicken? Wo früher Arbeitskräfte mit Mindestlohn bezahlt werden mussten, gibt es jetzt eine Truppe von Pflichtarbeitern, die sich integrationsfördernd einbringen dürfen. Ein Schelm, wer dabei an moderne Ausbeutung denkt. Unternehmen reiben sich die Hände. Auch Unternehmen könnten von einem Pflichtjahr profitieren. Wer in der Pflege oder im sozialen Sektor tätig ist, weiß, billige Arbeitskräfte sind rar. Und da kommt eine verpflichtende Dienstleistung gerade recht. Vielleicht entdeckt ja der eine oder andere Pflichtarbeiter, dass ihm Altenpflege Spaß macht und bleibt direkt im Job. Praktisch, oder? Migranten zwischen Chance und Zwang. Und die Migranten selbst? Für manche mag das Pflichtjahr tatsächlich eine Chance sein, in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Aber für andere? Ein erzwungener Dienst an einem Ort, den sie sich nicht ausgesucht haben, zu Konditionen, die weit von echter Gleichberechtigung entfernt sind? Integration funktioniert am besten durch Freiwilligkeit, nicht durch Zwang. Wer Menschen zwingt, sich einzufügen, erreicht oft genau das Gegenteil. Fazit: Ein Pflichtjahr als soziale Revolution oder doch nur billige Arbeitskraft? Die Idee eines Pflichtjahres für Migranten klingt auf dem Papier wie eine kluge Maßnahme. Aber in der Realität bleibt die Frage: Geht es hier wirklich um Integration oder nur darum, Lücken im Arbeitsmarkt zu füllen? Ist das eine echte Lösung für gesellschaftliche Probleme oder doch nur eine Notlösung, die die wahren Herausforderungen verschleiert? In Kapitel 5 werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wohin führt das alles? Szenarien für eine Gesellschaft mit Pflichtjahr. Kapitel 5. Wohin führt das alles? Szenarien für eine Gesellschaft mit Pflichtjahr. Die Pflichtjahrdebatte ist in vollem Gange. Und wie immer in der Politik gibt es verschiedene Theorien darüber, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Wird das Pflichtjahr ein voller Erfolg und alle singen am Ende in trauter Einigkeit Kumbaya? Oder steuern wir geradewegs auf eine Gesellschaft zu, in der der Zwangsdienst neue Maßstäbe für Arbeitsverpflichtungen setzt? Schauen wir uns die möglichen Szenarien an. Szenario 1. Das Pflichtjahr als gesellschaftlicher Heilsbringer. In dieser Version der Zukunft funktioniert das Pflichtjahr tatsächlich so, wie es sich die Befürworter erträumen. Migranten und Einheimische leisten gemeinsam ihren Dienst, wachsen als Gesellschaft enger zusammen, Sprachbarrieren lösen sich in Luft auf und Vorurteile verschwinden. Arbeitgeber entdecken durch das Pflichtjahr neue Talente und viele junge Menschen entscheiden sich anschließend freiwillig für Berufe in sozialen Bereichen. Deutschland wird zur solidarischen Musterrepublik und selbst skeptische Politiker klopfen sich auf die Schulter. Wir haben es doch immer gesagt. Szenario 2. Das Pflichtjahr als trojanisches Pferd für mehr Zwangsarbeit. Kritiker befürchten, dass das Pflichtjahr ein Türöffner für etwas viel Grundsätzlicheres ist. Eine schleichende Einführung staatlicher Arbeitsverpflichtungen. Erst sind es Migranten, dann junge Menschen, dann Langzeitarbeitslose und irgendwann vielleicht alle. Der Staat merkt, oh, es funktioniert ja ganz gut, Arbeitskräfte zwangs zu verpflichten. Warum also nicht das System ausbauen, vielleicht ein zweites Pflichtjahr für Rentner, um den Pflegenotstand zu lindern, oder einen Sonderarbeitsdienst für alle, die länger als 6 Monate arbeitslos sind. Wer einmal anfängt, am Freiheitsprinzip zu sägen, könnte schnell auf den Geschmack kommen. Szenario 3. Das Pflichtjahr als überflüssiger Rohrkrepierer. Und dann gibt es noch das Szenario, in dem das Pflichtjahr grandios scheitert. Die Umsetzung erweist sich als bürokratischer Albtraum. Soziale Einrichtungen sind mit der Organisation überfordert. Und das Wir-Gefühl stellt sich nicht ein. Stattdessen kommt Frust auf, weil die Pflichtarbeiter schlecht behandelt werden. Am Ende entsteht kein sozialer Zusammenhalt, sondern ein riesiges, staatlich organisiertes Beschäftigungsprogramm mit fragwürdigem Nutzen. Die Politik rudert zurück, verabschiedet sich still und leise von der Idee und spricht lieber nie wieder darüber. Wohin führt der Weg wirklich? Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ein Pflichtjahr könnte in gewisser Weise positive Effekte haben, wenn es klug umgesetzt wird. Gleichzeitig bleibt die Gefahr bestehen, dass es missbraucht wird, um gesellschaftliche Probleme auf die einfachste Art zu kaschieren. Durch billige Arbeitskräfte. Ob das Pflichtjahr ein Erfolgsmodell oder ein abschreckendes Beispiel wird, hängt davon ab, wie es in der Praxis ausgestaltet wird. Eines ist jedoch sicher: Die Diskussion darüber wird nicht so schnell verschwinden. Und wer weiß, vielleicht diskutieren wir in 10 Jahren über eine völlig neue Idee. Das Pflichtjahr für Politiker, damit sie endlich lernen, wie das echte Leben außerhalb von Sitzungsräumen aussieht. Kapitel 6. Die Stimmen der Betroffenen. Was sagen Migranten wirklich zum Pflichtjahr? Theoretisch klingt das alles ganz spannend. Ein Pflichtjahr, das Migranten in die Gesellschaft integriert, sie mit deutschen Werten vertraut macht und gleichzeitig das soziale System entlastet. Aber Moment mal, wie könnten das eigentlich die Betroffenen selbst sehen? Welche Perspektiven lassen sich auf dieses Konzept werfen? Willkommen in der Welt jenseits der politischen Debatte, wo es nicht um Schlagzeilen, sondern um mögliche reale Erfahrungen geht. Ich bin kein Sozialexperiment. Widerstand gegen das Pflichtjahr. Man kann sich vorstellen, dass für viele Migranten die Vorstellung eines Pflichtjahres schlicht eine Zumutung ist. Wer nach Deutschland kommt, um sich eine neue Existenz aufzubauen, könnte sich fragen, warum er oder sie ein Jahr lang für den Staat arbeiten muss, obwohl bereits Steuern gezahlt und ein Beitrag zur Gesellschaft geleistet wird. Es könnte auch die Wahrnehmung entstehen, dass das Pflichtjahr in erster Linie eine Misstrauensbekundung ist. Als müssten sich Migranten erst durch kostenlose Arbeit beweisen, bevor sie als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert werden. Besonders im Vergleich zu Einheimischen, die frei über ihr erstes Berufsjahr entscheiden können, wirkt eine solche Regelung fragwürdig. Vielleicht hilft es ja wirklich. Die optimistische Sicht. Natürlich gibt es auch eine andere Perspektive. Es lässt sich argumentieren, dass ein Pflichtjahr gerade für diejenigen, die noch keinen Anschluss gefunden haben, hilfreich sein könnte. Wer neu in einem Land ist, könnte durch eine solche Maßnahme leichter Kontakte knüpfen, schneller die Sprache lernen und möglicherweise sogar eine berufliche Richtung für sich entdecken. Besonders für junge Geflüchtete könnte das Pflichtjahr eine Art Struktur bieten. Es wäre denkbar, dass dadurch Sprachbarrieren abgebaut und erste Arbeitserfahrungen gesammelt werden. Dennoch bleibt die große Frage, muss das Ganze wirklich verpflichtend sein oder könnte ein freiwilliges Modell, das Motivation statt Zwang fördert, nicht die bessere Lösung sein? Zwang oder freiwillige Integration? Ein zentraler Kritikpunkt bleibt die Frage der Freiwilligkeit. Man kann sich vorstellen, dass viele weniger Probleme mit dem Pflichtjahr hätten, wenn es als Angebot und nicht als Verpflichtung gestaltet wäre. Der Gedanke, sich für ein Jahr in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, könnte für einige ehrenwert sein, aber nicht, wenn dies unter Druck geschieht. Es geht letztlich um Augenhöhe. Wenn ein Pflichtjahr wirklich die Integration fördern soll, dann müsste es so gestaltet sein, dass sich Migranten nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen, die sich erst beweisen müssen, bevor sie anerkannt werden. Fazit: Wer hört eigentlich zu? Die Debatte ums Pflichtjahr ist laut, emotional und voller politischer Statements. Doch wenn man sich in mögliche Perspektiven hineinversetzt, wird schnell klar, die Meinungen wären wohl so vielfältig wie die Menschen selbst. Manche könnten Chancen sehen, andere sich unfair behandelt fühlen, aber eines bleibt sicher. Ein verpflichtendes Modell wird immer kritischer betrachtet als eine freiwillige, echte Integrationsmaßnahme. In Kapitel 7 nehmen wir die Umsetzung genauer unter die Lupe. Bürokratiemonster oder gut durchdachtes System? Wie könnte das Pflichtjahr wirklich funktionieren? Kapitel 7. Bürokratiemonster oder gut durchdachtes System? Wie könnte das Pflichtjahr wirklich funktionieren? Es gibt eine goldene Regel in Deutschland. Kein gesellschaftliches Problem ist zu klein, um nicht mit einer extra dicken Schicht Bürokratie verziert zu werden. Und wenn es um das Pflichtjahr geht, kann man sich bereits ausmalen, was passieren wird. Formulare, Anträge, Nachweise, Stempel. Und für alles gibt es selbstverständlich eine eigene Behörde. Der deutsche Verwaltungsweg, ein Labyrinth aus Paragraphen. Man stelle sich einmal vor, wie so ein Pflichtjahr organisiert werden müsste. Wer ist zuständig? Das Innenministerium, das Sozialministerium, eine neu geschaffene Bundesagentur für Pflichtjahresangelegenheiten und wie werden die Plätze verteilt? Gibt es ein zentrales Bewerbungsverfahren oder müssen sich die Betroffenen selbst durch einen bürokratischen Dschungel kämpfen, um einen Platz zu ergattern, der nicht in einer schlecht ausgestatteten Pflegeeinrichtung mit Personalnotstand liegt? Natürlich braucht es Regeln. Wer darf überhaupt verpflichtet werden? Gibt es Ausnahmen? Was passiert, wenn jemand das Pflichtjahr verweigert? Kommt dann eine Strafe? Hausarrest? Vielleicht ein Eintrag ins schulische Abschlusszeugnis oder doch gleich die symbolische Aberkennung des Integrationsfortschritts? Der Albtraum der Umsetzung. Was kann alles schiefgehen? Man kann sich vorstellen, dass die Einführung eines Pflichtjahres ein wahres organisatorisches Chaos mit sich bringen könnte. Beispielsweise fehlende Infrastruktur. Gibt es überhaupt genug Plätze in sozialen Einrichtungen, um Tausende von Pflichtarbeitern unterzubringen? Unklare Finanzierung. Wer zahlt eigentlich für die zusätzlichen Verwaltungskosten? Werden die Pflichtjahrleistenden überhaupt ein Gehalt bekommen? Rechtsstreitigkeiten. Wie viele Klagen würde ein solches Pflichtjahr nach sich ziehen? Denn Zwangsarbeit ist, Überraschung, nach deutschem und internationalem Recht nicht ganz so einfach durchsetzbar. Wie könnte es wirklich funktionieren? Aber nehmen wir an, das Pflichtjahr wird eingeführt und tatsächlich halbwegs sinnvoll umgesetzt. Wie könnte das dann aussehen? Freiwilligkeit mit Anreizen. Anstatt einer Pflicht könnte das Ganze auf freiwilliger Basis laufen. Mit finanziellen Anreizen, etwa Steuervergünstigungen oder Anerkennung für Ausbildungszeiten. Flexible Einsatzmöglichkeiten. Statt einer starren Zuweisung könnten Pflichtjahrleistende aus einem breiten Spektrum an Tätigkeiten wählen, das ihren Interessen und Qualifikationen entspricht. Betreuung und Weiterbildung. Damit das Pflichtjahr nicht nur als billige Arbeitskraftnutzung endet, könnten begleitende Sprachkurse oder Berufsschulangebote integriert werden. Fazit: Bürokratiemonster oder echte Lösung? Wie so oft steht und fällt das Pflichtjahr mit der Umsetzung. Ein schlecht geplantes, überbürokratisiertes System könnte es schnell zum Albtraum für alle Beteiligten machen. Doch ein durchdachtes Modell mit flexiblen Optionen könnte möglicherweise wirklich dazu beitragen, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Die Frage bleibt jedoch, ist Deutschland wirklich in der Lage, ein solches System sinnvoll und effizient aufzubauen? Oder endet alles wieder einmal in einem Papierkrieg mit Wartezeiten von 6 Monaten auf einem Pflichtjahrbescheid? Vielleicht ist das die eigentliche Prüfung, nicht für die Migranten, sondern für den deutschen Verwaltungsapparat. In Kapitel 8 geht es um die politischen Folgen, Wahlkampfschlagzeile oder echtes Konzept. Wie Parteien das Pflichtjahr für sich nutzen. Kapitel 8. Wahlkampfschlagzeile oder echtes Konzept. Wie Parteien das Pflichtjahr für sich nutzen. Politik ist ein Spiel mit großen Worten und wenn es um das Pflichtjahr geht, haben alle etwas dazu zu sagen, je nachdem, welches Wählerklientel gerade angesprochen werden soll. Aber steckt hinter den Versprechen wirklich ein durchdachtes Konzept? Oder dient das Thema nur als praktisches Wahlkampffeuerwerk, das Aufmerksamkeit bringt, ohne jemals umgesetzt zu werden? Parteien und ihre Lieblingsrolle, der Pflichtjahr-Champion. Man kann es sich bildlich vorstellen. Eine politische Partei entdeckt das Pflichtjahr als Thema und ruft begeistert: Das ist die Lösung für all unsere Probleme. Und so wird es als Wahlkampfschlager ins Programm aufgenommen. Doch je nach politischer Ausrichtung gibt es dabei ganz unterschiedliche Perspektiven. Konservative Parteien: Für sie ist das Pflichtjahr eine wunderbare Gelegenheit, Integration als eine Art Bringschuld darzustellen. Wer hier leben will, muss sich einbringen, lautet das Mantra. Dabei wird gerne übersehen, dass viele Migranten längst in die Gesellschaft investieren, sei es durch Arbeit, Steuern oder soziales Engagement. Sozialdemokraten und Grüne, hier gibt es ein gewisses Dilemma. Einerseits klingt ein Pflichtjahr nach sozialem Zusammenhalt, andererseits ist man sich nicht sicher, ob staatlich verordneter Dienst nicht doch ein wenig zu autoritär ist. Also wird das Konzept oft in eine sanftere, freiwillige Verpflichtung mit starken Anreizen umformuliert. Liberale und Linke. Diese Gruppen neigen eher dazu, das Pflichtjahr als Eingriff in die persönliche Freiheit abzulehnen. Stattdessen plädieren sie für freiwillige Programme mit echten Anreizen. Allerdings hat ein rein freiwilliges Modell weniger Schlagkraft als eine große politische Verpflichtung. Das Wahlkampfdilemma: Umsetzbar oder nur heiße Luft? Die große Frage bleibt: Wollen die Parteien das Pflichtjahr wirklich umsetzen oder ist es nur ein gut klingendes Versprechen? Die Vergangenheit zeigt, dass viele politische Ideen nie über das Wahlprogramm hinauskommen. Und gerade bei einem so komplexen Thema wie einem verpflichtenden Sozialdienst gäbe es enorme Hürden. Juristische Probleme: Ist ein Pflichtjahr mit dem Grundgesetz vereinbar? Oder müsste man für die Einführung erst einmal grundlegende Freiheitsrechte zurechtbiegen? Finanzierung: Wer bezahlt das Ganze? Ein Pflichtjahr bedeutet eine riesige Verwaltung, Gehälter, falls es nicht komplett unbezahlt ist, und eine gigantische logistische Herausforderung. Gesellschaftlicher Widerstand. Selbst wenn die Politik sich einig wäre, was passiert, wenn sich breite Teile der Bevölkerung weigern, das Pflichtjahr anzunehmen? Würden Gerichte am Ende das Konzept stoppen? Fazit: Politik liebt große Ideen, die Realität nicht unbedingt. Das Pflichtjahr ist ein perfektes Beispiel für ein Thema, das in Wahlkämpfen glänzt, aber in der Praxis an zahllosen Hürden scheitern könnte. Solange es als Schlagzeile funktioniert, wird es in den Parteiprogrammen bleiben. Doch ob es jemals wirklich kommt, das bleibt mehr als fraglich. In Kapitel 9 werfen wir einen Blick auf Alternativen. Geht es auch anders? Freiwillige Programme statt Pflicht und was sie bringen könnten. Kapitel 9. Geht es auch anders? Freiwillige Programme statt Pflicht und was sie bringen könnten. Wenn das Pflichtjahr so viele Probleme mit sich bringt, wäre es dann nicht sinnvoller, über eine Alternative nachzudenken? Schließlich gibt es bereits freiwillige Programme, die Menschen dazu motivieren, sich gesellschaftlich zu engagieren, ohne dass der Staat mit der Zwangskeule winken muss. Aber reicht das aus? Und wie könnte ein wirklich attraktives freiwilliges Modell aussehen? Freiwillig verpflichtet, gibt es das schon? Tatsächlich existieren bereits Programme, die eine Art Pflichtjahr-Light darstellen. Freiwilliges Soziales Jahr, FSJ. Junge Menschen können in sozialen Einrichtungen mitarbeiten und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Aber es ist eben freiwillig. Bundesfreiwilligendienst BFD. Ähnlich wie das FSJ, nur für alle Altersgruppen offen. Eine Art Nachfolger des Zivildienstes. Ehrenamtliche Initiativen. Vom Sportverein bis zur Nachbarschaftshilfe gibt es unzählige Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft einzubringen. Das Problem? Diese Programme sind zwar gut, aber nicht attraktiv genug, um große Mengen an Menschen zu mobilisieren. Ein freiwilliges Modell müsste also mehr bieten als nur das gute Gefühl, geholfen zu haben. Wie könnte ein alternatives Modell aussehen? Damit ein freiwilliges Integrations- und Dienstjahr eine echte Alternative wäre, müsste es einige entscheidende Verbesserungen geben. Finanzielle Anreize, ein ordentliches Gehalt oder Steuervergünstigungen könnten helfen, mehr Menschen zur Teilnahme zu bewegen. Bildung und Qualifikation. Wer sich engagiert, sollte dafür auch belohnt werden, etwa durch Zertifikate, die im späteren Berufsleben Vorteile bringen. Flexibilität. Statt eines starren, einjährigen Modells könnte es verschiedene Varianten geben, zum Beispiel Teilzeitengagements über längere Zeiträume. Was wäre der gesellschaftliche Nutzen? Ein freiwilliges Modell hätte mehrere Vorteile. Mehr Motivation. Wer freiwillig hilft, ist engagierter als jemand, der es aus Zwang tut. Bessere Integration. Migranten könnten sich selbst für Programme entscheiden, die zu ihnen passen, statt irgendwo eingesetzt zu werden. Weniger Bürokratie. Ohne staatliche Verpflichtung entfallen viele rechtliche und organisatorische Hürden. Fazit: Pflicht oder Kür. Ein verpflichtendes Dienstjahr mag auf den ersten Blick verlockend klingen, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Doch wenn man genauer hinschaut, bietet ein freiwilliges Modell möglicherweise viel größere Chancen und das ohne die Nachteile eines staatlichen Zwangsdienstes. Die Frage ist also nicht nur, ob Deutschland ein Pflichtjahr braucht, sondern ob es nicht viel sinnvoller wäre, den freiwilligen Weg auszubauen und attraktiver zu gestalten. In Kapitel 10 schauen wir uns die langfristigen Auswirkungen an. Deutschland in 10 Jahren. Was bleibt vom Pflichtjahr und was nicht? Kapitel 10. Deutschland in 10 Jahren. Was bleibt vom Pflichtjahr und was nicht? Politische Ideen kommen und gehen, manche schneller, als man Koalitionsvertrag sagen kann. Doch was wäre, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen könnten? Wie sieht Deutschland in 10 Jahren aus? Hat sich das Pflichtjahr durchgesetzt oder ist es in der Versenkung verschwunden? Irgendwo zwischen gescheiterten Steuerreformen und nicht umgesetzten Digitalisierungsplänen? Szenario 1. Das Pflichtjahr als Erfolgsmodell. Nehmen wir an, das Pflichtjahr wurde eingeführt und funktioniert tatsächlich. Junge Menschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, absolvieren ihren Dienst in sozialen Einrichtungen, lernen Verantwortung und bereichern die Gesellschaft. Die Arbeitskräftelücke im Pflege- und Sozialbereich wurde spürbar verkleinert. Und Integration ist keine theoretische Debatte mehr, sondern findet ganz praktisch im Alltag statt. Politiker feiern sich selbst für die brillante Idee, die das Land zusammengeschweißt hat. Und andere Länder schauen neidisch auf Deutschland. Warum sind wir nicht darauf gekommen? Das Pflichtjahr wird als Standard etabliert und vielleicht sogar ausgeweitet. Wer weiß, vielleicht gibt es bald ein Seniorenpflichtjahr für fitte Rentner, die noch was beitragen wollen. Szenario 2, der Rohrkrepierer. Realistisch gesehen könnte das Pflichtjahr aber auch genauso gut in die Kategorie gute Idee, schlecht umgesetzt fallen. Vielleicht scheitert es an den bürokratischen Hürden, weil niemand genau weiß, wer für die Organisation zuständig ist. Oder die Kosten explodieren, weil der Verwaltungsapparat rund um das Pflichtjahr aus allen Nähten platzt. Nach ein paar Jahren voller Chaos, Skandale über schlechte Arbeitsbedingungen und einem Stapel Verfassungsbeschwerden gibt die Politik das Projekt leise auf. In Talkshows wird es als interessantes Experiment bezeichnet, bevor das Thema endgültig verschwindet. Zurück bleiben ein paar schlecht gepflegte Webseiten des Bundesamts für Pflichtdienste und ein paar Broschüren, die auf Ministeriumsetagen verstauben. Szenario 3, die stille Abschaffung. Dann gibt es noch die typische politische Strategie, das Vergessen. Das Pflichtjahr wird eingeführt, aber mit so vielen Ausnahmen, Regelungen und Sonderfällen gespickt, dass am Ende kaum jemand daran teilnehmen muss. Ein paar Jahrgänge machen mit, aber schon nach kurzer Zeit wird klar, der gesellschaftliche Nutzen ist überschaubar, der Verwaltungsaufwand gigantisch. Irgendwann wird still und leise beschlossen, dass das Projekt nicht verlängert wird. Kein großes Medienspektakel, keine hitzigen Debatten mehr. Stattdessen lenkt die Politik die Aufmerksamkeit einfach auf ein neues Thema. Vielleicht diskutiert man dann gerade über die Einführung eines digitalen Pflichtjahres im Metaverse. Fazit: Bleibt das Pflichtjahr oder nicht? Ob das Pflichtjahr bleibt oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Politischem Willen, gesellschaftlicher Akzeptanz und vor allem einer sinnvollen Umsetzung. Was jedoch sicher ist, solange es im Raum steht, wird es weiterhin hitzige Debatten auslösen. Vielleicht wird es ein Erfolg, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht wird es am Ende einfach nur eine dieser Ideen, die für kurze Zeit das Land aufmischen, bevor sie dann, wie so viele politische Vorhaben, in den Archiven verschwinden, egal wie es kommt. Die Diskussion um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration wird bleiben, denn die eigentliche Frage ist nicht, ob es ein Pflichtjahr gibt oder nicht, sondern wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, unabhängig von politischen Maßnahmen. Das war Dienen oder Gehen, die hitzige Debatte über ein Pflichtjahr für Migranten. Ein Podcast von Macht und Strategie Direkt. Mehr exklusive Podcasts findest du auf unserer Website machtundstrategiedirekt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleib kritisch.